Inforadio Podcast.
Vor bald 20 Jahren begann die internationale Militärintervention in Afghanistan. Deutschland ist bis heute dabei, mit Soldaten, Diplomaten und Entwicklungshelfern. Taliban und Al-Qaida sollten aus Afghanistan vertrieben, das Land sollte zu einer Demokratie westlichen Zuschnitts aufgebaut werden, mit einer stabilen Wirtschaft, mit einer Regierung, die ihren Bürgern staatliche Dienstleistungen garantiert, mit Sicherheitskräften, die das Land selbst verteidigen können. Doch noch heute ist Afghanistan ein hochfragiler Staat, der nicht zur Ruhe kommt und in dem sich die Hoffnungen auf Frieden und Sicherheit nicht erfüllt haben. Wenn die NATO-Verteidigungsminister sich nächste Woche treffen, werden sie über die Fortsetzung des militärischen Einsatzes in Afghanistan beraten. Die deutsche Bundesregierung muss bis Ende Februar entscheiden, ob sie das Mandat der Bundeswehr zum Verbleib dort zur Verlängerung stellt. Anlass für 12/22, auf das Land am Hindukusch zu schauen, und zwar im Gespräch mit Elena Zaino, Leiterin des Auslandsbüros Afghanistan der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Wir sind telefonisch verbunden. Guten Tag, Frau Zaino.
Hallo, ich grüße Sie.
Vor einem Jahr hatten die USA und die islamistische Terrorgruppe der Taliban einen Vertrag geschlossen, der den Abzug aller US-Truppen bis zum 1. Mai vorsieht. Und ohne die USA wird kein anderes NATO-Mitglied seine Soldaten in Afghanistan lassen. Für wie realistisch hält man dieses Szenario in Kabul?
Also aktuell ist man in der Situation, dass beide Seiten sich quasi beschuldigen, dass man sich nicht an die Vereinbarungen im Doha-Abkommen gehalten hat. Das heißt, die USA haben verlangt oder erwarten nach dem Geiste des Abkommens, dass die Taliban ihre Gewalt reduzieren. Das haben sie auch getan, zumindest im Sinne von, sie haben wie vereinbart keine internationalen Kräfte angegriffen. Sie haben auch keine komplexen Selbstmordattentate in den Städten durchgeführt. Aktuell beschuldigt man sich aber gegenseitig, dass man andere Sachen gebrochen hat. Also wir haben aktuell in Kabul täglich 1 bis 4 Anschläge, vor allem gegen Regierungsmitglieder, gegen Zivilgesellschaften in Form von gezielten Angriffen. Und da beschuldigt man eben auch, die Taliban dahinter zu sein. Andererseits sagen die Taliban eben auch, ja, die USA halten sich im Gegenzug auch nicht an Abmachungen. Das heißt, der Truppenabzug, der soll eben bis zum 1. Mai stattfinden. Dann sagen sie eben auch, die USA haben auch Luftangriffe nochmal geführt, um die Regierungstruppen zu unterstützen. Das dementieren wiederum die USA. Also beide beschuldigen sich teilweise nicht an das Abkommen gehalten zu haben. Und jetzt muss man eben entscheiden, wie geht man weiter vor? Wie kann man jetzt auch vor allem wieder die Verhandlungspartner, also die afghanische Regierung und die Taliban, wieder in Doha auch an den Verhandlungstisch bringen?
Die neue US-Regierung Biden will dieses Abzugsszenario überprüfen. Was ist, wenn die Truppen nicht zum 1. Mai abziehen?
Ja, also die Gefahr ist, dass wirklich, wenn die USA entscheiden, sie zögern ihren Truppenabzug über den 1. Mai hinaus, dass die Taliban wie angedroht mit ihrer Gewalt wieder zunehmen werden. Das heißt, die Taliban würden dann das Doha-Abkommen von vor einem Jahr in Frage stellen, sich daran nicht mehr gebunden fühlen. Und würden sich dann wahrscheinlich auch erstmal vom Verhandlungsprozess in Doha verabschieden. Also das birgt schon ein Risiko und man muss jetzt wirklich versuchen, diplomatisch auch einen Druck auszuüben, dass man irgendein Einvernehmen findet, dass man die Truppen noch eine Weile drin lassen kann, aber ohne, dass das in Gewalt ausartet.
Was würde es denn für Afghanistan dann aber im Gegenzug bedeuten, wenn die USA tatsächlich abziehen würden? Es wird zwar derzeit nicht erwartet, aber die Möglichkeit besteht ja.
Ja, also tatsächlich sind beide Szenarien, bergen sehr viele Risiken, egal wie sich die USA entscheiden. Also es gibt bei beiden ein Sicherheitsrisiko. Sollten sie wirklich zum 1. Mai abziehen, wie wir es jetzt erstmal nicht erwarten, da besteht einfach auch das Risiko, dass ein Sicherheitsvakuum entsteht, das von anderen militanten Gruppen gefüllt wird. Also wir haben sehr viel bewaffnete Milizen im Land von verschiedenen afghanischen Kriegsparteien, aber auch von ausländischen militanten Gruppen, von Terrororganisationen wie Al-Qaida oder ISKP, der IS-Ableger. Also die könnten dann dieses Sicherheitsvakuum auch füllen. Also beide Szenarien sind aktuell kritisch und man muss jetzt sehr, sehr vorsichtig vorgehen und vor allem einvernehmlich versuchen, die Konfliktparteien mit einzubeziehen.
Welche Möglichkeiten haben die USA und die NATO denn in Afghanistan noch, wenn sie das Land nicht in einen Bürgerkrieg abgleiten lassen wollen? Sie haben ja schon anklingen lassen, dass das sehr schwierige Kompromisse sein würden.
Ja, es sind sehr schwierige Kompromisse, aber man hat einige Karten in der Hand. Die USA haben natürlich vor allem die militärische Karte noch, die dann geringer wird, wenn sie mit den Truppen rausgehen. Man hat einmal Druckpotenzial, also man kann zum Beispiel den Taliban einiges anbieten, damit sie eben nicht wieder stärker zur Gewalt zurückkehren. Also beispielsweise bei den UN-Sanktionslisten, da könnte man drüber reden, ob man da entgegenkommt. Und dass man eben auch Druck macht auf die afghanische Seite, auf die Regierungsseite, dass die eventuell entgegenkommen mit Gefangenenaustausch, Gefangenenfreilassung. Das ist den Taliban auch sehr wichtig. Dass man einfach auf jeden Fall im Gespräch bleibt und dass der Verhandlungsfaden jetzt nicht abreißt. Was auch möglich ist, dass die regionalen Staaten auch, dass man die positiv einbindet, dass die nicht den Prozess gefährden.
Nun ist es ja so, dieses Abkommen USA-Taliban, für die USA war ja klar, das ist ein schier endloser Krieg, der zu Hause längst unpopulär ist. Das gilt auch für die westlichen Verbündeten. In Deutschland hört man schon lange nichts mehr über den Bundeswehreinsatz, der früher immer noch Schlagzeilen gemacht hat, Tag für Tag. Warum der Westen abziehen will, das ist ja klar. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Taliban es mit der Erfüllung der Bedingungen überhaupt ernst meinen? Also gerade was Gewalt angeht. Gewalt ist ja ihr wichtigstes Druckmittel. Warum sollten die sich überhaupt an der Vertragserfüllung, warum sollten die daran interessiert sein? Ihre Abnutzungsstrategie war ja erfolgreich. Die könnten doch einfach abwarten.
Ja, das wird auch teilweise von der Regierungsseite auch vorgeworfen. Ich glaube, dass die Taliban schon versuchen wollten und auch immer noch ein Interesse haben, eine politische Lösung zu finden. Denn ihre Hauptforderungen, das sind eigentlich immer zwei gewesen. Also zum einen der Abzug aller ausländischen Truppen. Und das ist eben jetzt an einem kritischen Punkt die Frage, ob das passiert. Und das zweite ist, sie wollen wieder eine islamische Regierung haben. Die hatten sie jetzt in Aussicht bekommen, wenn sie diesen politischen Weg gehen, dass sie quasi ohne weiter Gewalt zu führen, denn man war ja auch in einer militärischen Pattsituation, dass man das über die Verhandlungslösung bekommt. Noch ist es auch, denke ich, wird das auch noch nicht in Frage gestellt, aber wir sind jetzt an einem kritischen Punkt, dass man gucken muss, dass der politische Prozess nicht abgebrochen wird.
Für die Taliban war ja das Abkommen mit den USA ein Triumph. Das war so ein Zeichen der Schwäche Amerikas. Gleichzeitig wurden die Terroristen als international akzeptable Verhandlungspartner aufgewertet. Ist das nicht unglaublich schwierig für die afghanische Regierung, unter diesen Bedingungen zu verhandeln?
Ja, also für die afghanische Regierung war das Doha-Abkommen natürlich ungünstig, weil sie war einfach nicht Vertragspartei. Und die USA und Taliban haben über die afghanische Regierung hinweg quasi Vereinbarungen getroffen, die jetzt die Regierung quasi umsetzen muss. Es gab aber einfach keinen anderen Weg, wenn man jetzt diesen Prozess hätte vorantreiben wollen, denn die Taliban haben sich einfach vehement dagegen gewehrt, mit der afghanischen Regierung direkt zu reden. Also sie wollten eigentlich nur mit den USA reden, denn in den Augen der Taliban ist die afghanische Regierung eigentlich nur eine Marionette der USA. Das heißt, sie brauchen gar nicht mit der Regierung zu reden, sie reden direkt mit dem Patronen, also mit den USA.
Wie steht es denn überhaupt um diese Verhandlungen zwischen Taliban und afghanischer Seite, die ja in Katar, in Doha geführt werden? Warum stolpern die immer? Warum bleiben die immer wieder hängen? Woran?
Ja, es ist so, was ich auch von einzelnen Mitgliedern aus den Verhandlungsteams höre, ist, die Teams an sich stehen natürlich schon enorm unter Druck. Das heißt, die stehen vor allem auch unter Druck ihrer eigenen Führung, dass sie da alles absprechen müssen und keinen Schritt zu früh ein Zugeständnis gibt. Das sah man vor allem auch bei der Taliban-Seite, die mit sehr vagen Maximalforderungen in die Gespräche gestartet ist, weil einfach auch die Taliban-Führung fürchtet, nach innen den Konsens zu verlieren. Und vieles ist den Taliban selber auch noch nicht klar, was sie eigentlich genau fordern. Also sie fordern eine islamische Regierung, aber was das genau im Einzelnen heißt, das hat man noch gar nicht ausgearbeitet. Und da will man eigentlich auch noch gar nicht diese sensiblen Fragen, will man eigentlich auch so spät wie möglich überhaupt erst an den Verhandlungstisch haben. Beide Seiten haben natürlich ihre Prioritäten, die sie fordern. Die Taliban fordern einen Truppenabzug, die afghanische Regierung will als erstes einen Waffenstillstand Und da muss man einfach gucken, wie man Zug um Zug die verschiedenen Bündel dann, die man verhandeln muss, wie man die auch zeitlich aufeinander aufbaut.
Das ist ja offenbar unglaublich komplex, aber im Kern ist es, und das sagen Sie ja, geht es um die künftige politische Struktur. Die Regierung in Kabul will die parlamentarische Demokratie erhalten, die Fundamentalisten wollen das Emirat wiederherstellen. Kann es da überhaupt Fortschritte geben?
Ja, also auf den ersten Blick schließt sich das sicherlich aus. Wenn man sich aber da tiefer einarbeitet, dann gibt es viele unterschiedliche mögliche Kompromissordnungen oder Vorstellungen. Und das ist eben ein Teil der Verhandlungslösung. Was die Taliban mittlerweile vermeiden, ist, sie fordern jetzt nicht mehr wörtlich ein Emirat, sondern sie sprechen von islamischer Regierung. Was das dann heißt, muss man dann eben ausformulieren. Wir haben ja jetzt eine Islamische Republik und eine Islamische Republik kann auch unterschiedlich ausgeformt sein. Also wenn man guckt, Iran oder Pakistan sind ebenfalls Islamische Republiken, aber nochmal deutlich konservativer, deutlich religiöser, wo eben auch die Religionsführer einfach auch noch ein starkes Mitspracherecht haben. Also das könnte zum Beispiel so eine Kompromisslösung sein, wo am Ende sich alle irgendwo wiederfinden können. Es ist nicht aussichtslos. Also das muss man schon eingestehen, dass man kann zu einem Kompromiss kommen. Es müssen sich nur einfach alle irgendwo vertreten und wiederfinden in der neuen Ordnung.
Sie haben vorhin schon skizziert, unter welchen inneren Zwängen die Taliban bei diesen Verhandlungen stehen. Aber ich stelle mir das noch viel komplizierter vor bei der afghanischen Regierung, die ja, wie wir bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen gesehen haben, sich auch kaum einig ist. Wie geht man denn da vor? Welche Vorstellungen hat man da?
Ja, also da muss man auch sagen, das war für die republikanische Seite deutlich schwieriger, denn sie stellt den Anspruch, dass sie die gesamte diverse afghanische Gesellschaft repräsentiert. Das heißt, die Regierung musste ein Team zusammenstellen, das auch die Opposition mit einbezieht, das verschiedene religiöse und ethnische Gruppen mit einbezieht. Diese ganzen Hürden und Standards, die hatten die Taliban gar nicht, die beanspruchen sie für sich auch gar nicht. Das war die Herausforderung der Regierungsseite. Allerdings kann natürlich heute das Regierungsteam sagen, wir repräsentieren wirklich die afghanische Gesellschaft in ihrer Breite und das müssen die Taliban jetzt auch erstmal belegen. Die Taliban fordern für sich ein, Afghanistan zu vertreten, aber sie müssen eben auch beweisen, dass sie die afghanische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auch vertreten und repräsentieren können. Ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt auch, was ich höre aus Doha von dem Regierungsteam oder dem republikanischen Team, da höre ich immer positive Stimmen, wie gut sich dieses Team auch zusammengefügt hat. Und es gab wirklich so ein Teambuilding, also die sprechen wirklich mit einer Stimme und deren Hürde ist es eigentlich eher mehr, sich dann auch mit Kabul abzusprechen. Aber das Team an sich hat sich sehr stark formiert und spricht mit einer Stimme.
Nun, Sie haben das schon gesagt, die Taliban erkennen die afghanische Regierung nach wie vor ja nicht an. Wie wird denn unter diesen Bedingungen überhaupt miteinander verhandelt? Setzen sich alle an einen Tisch? Oder wie passiert das konkret?
Also haben wir zwei Verhandlungsteams, die bestehen jeweils aus 21 Personen pro Team. Aber die Kernarbeit und die Hauptarbeit machen zwei Kontaktgruppen. Das sind jeweils 5 Mitglieder aus den Teams, also 5 aus dem Taliban-Team, 5 aus dem republikanischen Team. Und diese Kontaktgruppen sind eigentlich die wichtigsten Personen, die dann auch zwischen den größeren, ich sag mal, Plenarsitzungen miteinander die Details besprechen und vorfühlen und ausarbeiten, bis sich dann wieder die vollen 21 von beiden Seiten zusammensetzen. Aber seit Januar hat es eben jetzt keine Zusammenkunft mehr gegeben, weil die Taliban aktuell sich so ein bisschen von den Gesprächen verabschiedet haben und auf eine Art regionale Diplomatietour gefahren sind.
Was habe ich darunter zu verstehen?
Die Taliban-Führung waren jetzt in verschiedenen Nachbarländern unterwegs, in Pakistan, in Russland und Iran und Turkmenistan. Unter anderem, also Mullah Baradar war unterwegs und Stanikzai, also die beiden Führer des Taliban-Teams, und haben natürlich versucht zu zeigen, die Nachbarstaaten hier unterstützen uns und wir haben quasi auch die Unterstützung der Region und um einfach auch die, zum einen die Amerikaner, aber auch die afghanische Regierung so ein bisschen unter Druck zu setzen.
Ich möchte gerne nochmal zurück zu diesen Verhandlungen in Doha, beziehungsweise zu dem Verhandlungsteam der Regierung, von dem Sie gesagt haben, das hätte sich so gut zusammengefunden. Wer sitzt denn da drin? Sind es vor allem Politiker? Sind es Vertreter der Zivilgesellschaft? Sind es eigentlich alles Männer oder sind da auch Frauen mit bei?
Ja, es sind offiziell sind noch 4 Frauen mit dabei. Also es ist schon recht männerdominiert. Man hat versucht, möglichst die breitere Gesellschaft im Sinne von den politischen Lagern einmal abzuzeichnen. Also wir haben zum Teil auch Söhne von ehemaligen Warlords, von ehemaligen Kriegsfürsten auch mit drin. Wir haben verschiedene Lager aus der Regierung oder aus verschiedenen politischen Parteien. Und es ist schon eine sehr, sehr diverse Gruppe. Und was ich einfach erstaunlich finde, ist, dass die Gruppe zumindest als Team zusammenhält, aber sie stehen eben schon unter Druck von ihren jeweiligen, unter dem Druck der Regierung in Kabul, dass sie da einfach auch Anweisungen bekommen und natürlich auch, sie wollen natürlich dann ein übergeordnetes Interesse vertreten und sie müssen quasi die Arbeit machen und zu einer Lösung finden. Aber sie sind so ein bisschen in so einer Sandwich-Position. So, das ist das, was ich so aus Doha auch mitbekomme.
Vermutlich nicht nur die Anweisungen der Regierung, sondern auch anderer widerstreitender Kräfte, könnte ich mir vorstellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, dass da die Söhne ehemaliger Warlords mit bei sind.
Ja, das spielt natürlich auch noch mit rein und dann gibt es teilweise natürlich auch Mitglieder, die eigentlich in Opposition zur Rani-Regierung stehen. Und da gab es jetzt auch wieder intern Anpfiffe, dass sie da sich Äußerungen, dass es Äußerungen gegen Rani gab. Und da muss man aufpassen. Also das aktuell dringt nicht so viel nach außen. Das heißt, sie sind da sehr, sehr vorsichtig. Aber die werden auch hin und wieder nach Kabul zurückbeordert, weil Präsident Rani ihnen nochmal ins Gewissen reden muss, wie sie zu verhandeln haben und was sie kommunizieren sollen. Also das, Kommunikation ist einfach sehr, sehr sensibel und da stehen die beide Teams, denke ich, auch sehr stark unter Druck.
Gibt es eigentlich in Afghanistan inzwischen sowas wie eine politische Elite, die eine, sagen wir mal, gemeinsame Haltung zum Friedensprozess hat?
Es gibt vielleicht so eine ganz grobe gemeinsame Haltung, die jetzt in den Friedensgesprächen zum Vorschein kam, dass man so eine überrepublikanisches Interesse hat. Also es gibt die große Mehrheit der Gesellschaft will natürlich die Republik erhalten. Das ist so ein bisschen der Grundkonsens. Aber darunter gibt es eigentlich keine wirkliche gemeinsame Haltung. Und aktuell merke ich auch in Kabul sehr stark die Spaltung, dass immer mehr politische Führer den Rücktritt von der Rani-Regierung fordern und die Bildung einer Interimsregierung fordern. Und das ist das, was die Taliban jetzt eigentlich auch verlangen. Und die Taliban hatten eigentlich signalisiert, der nächste Schritt, um überhaupt weiterzukommen, ist die Bildung einer Übergangsregierung, wo sie dann natürlich mitbeteiligt sind. Und da steckt man fest und da gibt es jetzt immer mehr Spaltungen, auch in Kabul, immer mehr Stimmen, die ich höre, die sagen, ja, wir müssen jetzt zu einer Interimsregierung kommen, sonst geht der ganze Prozess nicht weiter.
Das heißt, die aktuelle Regierung von Ashraf Rani steht auch nicht auf sicheren Füßen?
Nee, also das tut sie nicht und deswegen ist die Regierungsseite natürlich auch hochgradig angespannt, denn sie hat Interesse, ihre Amtszeit weiterzuführen und im Friedensprozess ist aber irgendwann der Punkt erreicht, wo es dann eben darum geht, dass man zurücktritt und eine gemeinsame Interimsregierung mit den Taliban gründet. Da werfen sich auch beide Seiten vor, also die Taliban werfen der Regierungsseite vor, dass sie aus eigenem Interesse den Friedensprozess auch verzögern möchte. Da spielen einfach unterschiedliche Interessen in den Prozess auch jetzt rein.
Sie hören 1222, Afghanistan im 20. Jahr der internationalen Intervention. Im Gespräch mit Elena Zaino, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Frau Dr. Zainu, beim Stichwort Afghanistan wird zumeist an Konflikt, Terror, Krieg gedacht. Die Deutschen haben sich über die Jahre vor allem für den Bundeswehreinsatz interessiert. Aber das Ausland hat ja auch massiv investiert in Aufbau- und Entwicklungshilfe. Ist davon heute im Jahr 2021 etwas zu merken?
Also man wird auf sich sicherlich einen großen Unterschied zum Afghanistan von vor 20 Jahren feststellen können. Heute wird man natürlich viel gefragt, was ist die Bilanz nach 20 Jahren, was hat man eigentlich erreicht? Und da muss man zum einen ehrlicherweise sagen, man ist deutlich unter den Erwartungen geblieben, die man vor 20 Jahren in Aussicht gestellt hatte. Also die Schaffung eines stabilen, funktionierenden demokratischen Rechtsstaates. Auf der anderen Seite gibt es Errungenschaften dort, wo man sie vielleicht nicht sofort vermutet, also vor allem bei der Medienfreiheit, der Meinungsfreiheit. Wir haben hier eine sehr, sehr offene politische Debattenkultur, die bei weitem freier ist als in den gesamten Nachbarstaaten der Region. Also man muss das differenzierter bewerten.
Sie sagen jetzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben in weiten Teilen. Woran liegt es denn, dass die Bilanz so mäßig ausfällt?
Ja, das hat, denke ich, verschiedene strukturelle Probleme, warum man da deutlich unter der Bilanz geblieben ist. Wir haben zum einen schon 2001 einfach schon eine Fehleinschätzung zu den Taliban gehabt. Also man hatte damals einfach im Bonn-Friedensprozess 2001 angenommen, die Taliban sind als gesellschaftliche Partei und als Kriegspartei besiegt und spielen keinerlei Rolle mehr. Und das hatte sich ja eigentlich schon innerhalb von ein paar Jahren eines Besseren belehrt, denn schon nach ein paar Jahren sind die Taliban im Untergrund zurückgekommen. Und dass die Taliban damals 2001 nicht mit am Verhandlungstisch saßen, das war, denke ich, eine Fehleinschätzung, ein Fehler. Dann gab es noch viele andere Punkte, die nicht gut gelaufen sind, die man eigentlich hätte heute besser machen müssen. Vor allem das Thema Korruptionsbekämpfung. Das ist eines der größten Defizite. Da hat man einfach keine Lösung gefunden. Ich glaube auch, dass teilweise die großen internationalen Geldsummen, die ins Land gekommen sind, dass das teilweise viel zu viel war, um die wirklich rechtsstaatlich und korruptionsfrei und sinnvoll auszugeben. Manchmal ist weniger Geld, kann man mit weniger Geld wirklich mehr bewirken. Und ich glaube, da hätte man viel besser drauf aufpassen müssen, wie die Gelder verwendet werden. Da hat man vielleicht auch auf die falschen Partner gesetzt. Also auch weil es auch einfacher war. Also man hat große Teile der Gesellschaft vom Entwicklungsprozess ausgeschlossen. Das sind heute vor allem die religiös-konservativen Kräfte in der Gesellschaft. Stattdessen hat man sich wieder an die ehemaligen Warlords und Kriegsfürsten gerichtet. Die hat man quasi rehabilitiert und mit einbezogen. Und das wird heute von der afghanischen Zivilbevölkerung auch moniert und kritisiert.
Es war also nicht nur die Gewalt der Aufständischen, der Taliban und anderer Gruppen, sondern es war auch ein undurchdachtes, falsches Verhalten des Westens, das Afghanistan destabil gelassen hat.
Also ich glaube, es war einfach ein enorm ehrgeiziges Staatsbildungsprojekt. Und in einem Land wie Afghanistan, glaube ich, kann man gar nicht mit solchen großen Ambitionen reingehen. Das war einfach, sowas gab es ja vorher einfach auch noch nicht. Und dann gab es natürlich auch unterschiedliche Interessen unter den Bündnispartnern. Für die USA war immer die Antiterrorbekämpfung, war immer das oberste Ziel. Das war die Hauptmotivation, warum die USA überhaupt einmarschiert sind. Für die anderen NATO-Bündnispartner und auch für Deutschland stand viel mehr von Anfang an immer der Staatsaufbau und der Wiederaufbau im Vordergrund, also Rechtsstaatlichkeit und Entwicklungspartnerschaften. Und das hat sich auch nicht immer so günstig ausgewirkt, dass nicht immer klar war, warum sind wir jetzt genau dort und was wollen wir eigentlich erreichen und vor allem mit was für Erwartungen weckt man eigentlich? Also ich glaube, man braucht eine gesunde Erwartungshaltung, wenn man weiterhin hier auch tätig sein möchte.
Also eine klare Definition der Ziele wäre nötig gewesen, langfristiges Planen vielleicht auch. aus meiner eigenen Kenntnis Afghanistans habe ich mich oft gefragt, wie langfristig also bei Entwicklungsmaßnahmen gedacht wird. Was es zum Beispiel bringt, wenn eine Hilfsorganisation Frauen für ein paar Monate mit Lebensmitteln belohnt, damit die lesen und schreiben lernen, hat man sich damit sozusagen ins eigene Knie geschossen?
Ja, also ich glaube, dass man oftmals einfach an den Bedürfnissen vorbei auch Sachen implementiert hat und dass man vielleicht dann Sachen nicht wirklich verwurzelt hat im Land. Und heute, und das ist heute eigentlich der Grundtenor ist heute, dass man sagt, die Zukunft des Landes kann nur von den Afghanen selber bestimmt werden und selber gefordert werden. Auch was auch die Gesellschaftsordnung angeht. Das heißt, was auch immer die Afghanen für sich für eine Gesellschaftsordnung und eine politische Ordnung haben wollen, das ist ihre Bestimmung. Und wir haben vielleicht von außen fremde Ideen reingebracht, die eigentlich hier gar nicht gefordert waren. Das ist, glaube ich, davon hat man sich auch mittlerweile verabschiedet. Und heute höre ich das von allen Seiten, dass man sagt, Afghanen müssen selber bestimmen, was sie eigentlich haben wollen. Und wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir den Rahmen noch schaffen können, also noch die Sicherheit irgendwie so weit aufrechterhalten können, dass sich alle Afghanen zusammensetzen können und Zeit haben, das dann auch auszudiskutieren. Denn dass nicht wieder eine vorschnelle Lösung gefunden wird, die dann nicht nachhaltig ist.
Die Taliban haben dem afghanischen Staat, der afghanischen Regierung auch deshalb relativ früh das Wasser abgraben können, weil sie quasi Dienstleistungen erbracht haben, die der Staat nicht erbringen konnte oder nicht wollte. Wie sieht das denn jetzt eigentlich in der Corona-Pandemie aus, die Afghanistan ja auch ereilt hat? Tritt der Staat bei der Bewältigung dieser Pandemie überhaupt in Erscheinung?
Ja, die Corona-Pandemie, die hatte uns im letzten März sehr, sehr hart getroffen. Heute, muss ich sagen, spielt Corona keinerlei Rolle mehr hier im Land, also zumindest nicht für die afghanische Bevölkerung, auch weil wir einfach auch andere Probleme aktuell haben. Aber ja, die ersten Wochen, Monate hatte die Regierung versucht, möglichst also einmal einen Lockdown durchzusetzen, Präventionsmaßnahmen durchzusetzen, Tests durchzuführen. Aber in dem Kriegszustand, in dem wir sind, kann die Regierung eigentlich überhaupt nicht flächendeckend weder testen noch Prävention oder Gesundheitsversorgung bereitstellen. Das war natürlich eine sehr starke Herausforderung. Und dann hat es das Land nochmal ökonomisch getroffen. Aber wie gesagt, diese Pandemie ist, also für Afghanistan ist die gefühlt vorbei. Auch die zweite Welle hat uns hier nicht so stark getroffen, wie es in Europa dann kam. Aus verschiedenen Gründen. Viele sprechen von einer Herdenimmunität der Afghanen, weil sich fast alle schon im letzten Jahr angesteckt hatten. Und dann haben wir natürlich eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Also unter 3% der Bevölkerung sind über 65 Jahre. Das heißt, wir haben hier gar nicht diese Risikogruppen für Corona.
Nun leistet Deutschland ja nicht nur militärische und entwicklungspolitische Hilfe, sondern es sind auch die deutschen politischen Stiftungen in Afghanistan präsent. So wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Büro Sie in Afghanistan jetzt derzeit leiten. Was ist denn der Zweck Ihrer Arbeit?
Also wir verstehen uns hier vor allem als politischer Dialogpartner oder als eine Art Dialogplattform, die unterschiedlichen Konfliktparteien und Interessensgruppen eine Plattform bietet, um sich miteinander auszutauschen. Vor allem auch zwischen Akteuren, die sonst überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich zu treffen. Und wir versuchen hier möglichst multiparteiisch aufzutreten. Das heißt also, ausgewogen zu sein, nicht den Eindruck zu erwecken, wir begünstigen irgendeine bestimmte Gruppe. Und ja, das ist eine sehr, sehr sensible Aufgabe. Man ist ständig am Vermitteln, am Ausbalancieren, im Gespräch bleiben mit allen möglichen Akteuren. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe und auch das, wo ich am meisten Zeit reinstecke, also mit unterschiedlichen Gruppen zu sprechen, im Dialog zu bleiben.
Was für Projekte sind das, die Sie da auf die Beine stellen? Mit wem auch?
Also wir sind jetzt vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren haben wir alles nur noch auf den Friedensprozess fokussiert, also jetzt auch auf die Friedensgespräche und auf innerafghanische Dialoge aktuell. Eins unserer Hauptprojekte ist, dass wir haben so eine afghanische Frauengruppe zusammengestellt als Friedensmediatoren Und die haben schon angefangen, Dialoge zu führen mit religiös-konservativen Kräften, also mit Religionsgelehrten, mit Mullahs, aber auch mit Pro-Taliban- oder Taliban-Vertretern. Und das ist ein sehr, sehr sensibler Dialog. Und bei uns war einfach das Kriterium wichtig bei der Frauengruppe, die wir zusammenstellen, dass die divers ist, also dass wir ganz unterschiedliche Frauen drin haben mit verschiedenem sozialen Background, vor allem auch keine Elite, also nicht die klassische Frauenelite aus Kabul, die internationale Studienabschlüsse hat, sondern wirklich verwurzelte Frauen. Und wir haben auch versucht, Frauen zu bekommen, die eine Art, also die eine Scharia-Ausbildung haben, also die wirklich auf Augenhöhe mit Religionsgelehrten, mit religiösen Autoritäten auf Augenhöhe reden können, um zu gucken, was heißt Scharia und was heißen Frauen- und Menschenrechte eigentlich, wenn man sie islamisch legitimieren möchte.
Warum ist es nötig, dass gerade eine ausländische politische Stiftung die zusammenbringt?
Ja, weil erstaunlicherweise die Afghanen sich untereinander eigentlich gar nicht kennen. Also sie meinen sich zu kennen, aber sie haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu treffen oder möchten sich auch gar nicht treffen. Also das, was ich in Kabul und auch in anderen Städten feststelle, ist, dass man bleibt unter Gleichgesinnten und man kennt die anderen Positionen gar nicht. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Positionen, sehr viele Meinungen. Dann ist natürlich auch die Sicherheitslage so prekär, dass es auch schwierig ist, einfach der Austausch untereinander, dass man sich auch sehen kann. Und solche Plattformen haben für Afghanen den Vorteil, dass wir als deutsche Stiftung auch als relativ neutral gesehen werden. Das heißt, sie müssen nicht befürchten, wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen, dass da irgendein Hintergedanke von irgendeiner Partei dahinter steckt, sondern sie wissen grob, wer wir sind und was unsere Interessen sind. Und das erleichtert das einfach für Afghanen, sich zusammenzusetzen. Wir konnten einfach sehen bei den Dialogen, also dass es sehr positive Resonanz gab und dass es teilweise auch einmalige Begegnungen gab, die es halt sonst einfach nicht gibt.
Zum Beispiel? Und, wer hat sich da so getroffen?
Beispielsweise afghanische Frauen mit Mullahs aus den Provinzen oder mit ehemaligen Taliban-Ministern, die noch nie vorher Kontakt hatten. Also die weder die Frauen mit religiösen Autoritäten oder Taliban noch die anderen Männer mit Frauen. In den Dialogen haben beide Seiten eigentlich festgestellt, dass sie teilweise sehr viel gemeinsame Interessen haben und auch gemeinsames Leid erfahren haben. Und waren dann auch sehr positiv überrascht, dass man da auch weiter Dialoge führen möchte. Ja, und sie haben einfach auch gesehen, ihr gemeinsames Interesse ist zum Beispiel auch, beide Seiten sind vor allem, kritisieren sehr stark die Korruption. Beide Seiten fühlen sich ausgeschlossen in den letzten 20 Jahren im Entwicklungsprozess, haben sich sozusagen als Reformpartner jetzt auch so ein bisschen zusammengefunden und das ist eigentlich so unser Ziel, dass man quasi auch die religiösen Autoritäten als Reformpartner gewinnen kann.
Wir müssen jetzt leider langsam zum Schluss kommen bei diesem Gespräch. Frau Dr. Zainum, eins interessiert mich aber doch noch. Wie groß ist denn Ihre eigene Bewegungsfreiheit? Die intellektuelle offenbar ist ziemlich groß und Sie können sie auch unter den Afghanen verbreiten. Aber was ist mit der physischen Bewegungsfreiheit?
Ja, die physische Bewegungsfreiheit ist gerade für Ausländer hier in Kabul völlig eingeschränkt. Also als Ausländer kann man keinen Schritt mehr auf die Straße gehen. Also die meisten fahren gepanzert. Es gibt noch vereinzelt Freelance-Journalisten, die, wenn die auf die Straße gehen müssen, die sich völlig verkleiden und unsichtbar machen. Also einfach, weil jederzeit Entführungsgefahr oder Anschlagsgefahr vorhanden ist. Mein Vorteil ist, ich kann halt auch in afghanische Privathäuser fahren und habe jetzt keine so strengen Auflagen wie jetzt die NATO oder Botschaften, die nochmal ein anderes Risikoprofil haben und eigentlich nur von einem Botschaftscompound ins nächste zu fahren. Also von daher kann ich sagen, habe ich deutlich mehr Bewegungsfreiheit, aber natürlich unter völlig anderen Voraussetzungen als in Europa oder in anderen Ländern.
Die Gewalt, das haben Sie gesagt, die hört nicht auf, sie wird sogar immer schlimmer. In Kabul hat die Zahl der gezielten Tötungen nun ja erheblich zugenommen und die Ziele wohl nicht nur von Extremisten, auch von Kriminellen anderer Art sind Mitarbeiter der Regierung, Aktivisten, Journalisten, die Sie auch schon genannt haben. Sind auch internationale Ziel von solchen Tötungen?
Ja, also jetzt die haben wirklich tatsächlich sehr stark zugenommen. Vorher hatten wir eher große, komplexe Anschläge, jetzt sind es eben diese kleineren, dafür 4 Stück meistens am Tag. In den letzten Wochen, Monaten waren fast keine internationale davon betroffen. Also es gab einen Vorfall gegen die italienische Botschaft oder ein Fahrzeug der italienischen Botschaft. Ansonsten sind es doch mehrheitlich Afghanen, die betroffen sind. Aber nichtsdestotrotz sind Ausländer einfach ein hochgradiges Ziel. Deswegen sind wir natürlich auch sehr alarmiert. Das sind teilweise terroristische Hintergründe oder kriminelle Banden oder auch einfach persönliche Fäden, die da ausgetragen werden. Also ich kenne viele Afghanen in meinem Netzwerk, die in den letzten Wochen, Monaten untertauchen mussten, den Wohnsitz wechseln mussten oder das Land verlassen haben, weil sie bedroht worden sind. Das ist gerade wirklich mehr als sonst. Also es ist schon Normalität hier, aber aktuell ein bisschen mehr als sonst.
Und für Sie, und das jetzt wirklich zum Schluss, was bedeutet das denn für Sie und Ihre Arbeit? Sind Sie zuversichtlich, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung auf Dauer ihre Arbeit fortsetzen kann unter diesen Bedingungen?
Ja, also wir bleiben optimistisch. Wir sind jetzt seit 20 Jahren hier, also oder seit 2002 sind wir hier. Und jeder, der hier ist, weiß, die Mission kann in Afghanistan jeden Tag beendet werden, wenn die politische Lage völlig kippt. Also mit dieser Unsicherheit kommt man in das Land, aber mit dieser Unsicherheit sind wir dann doch 20 Jahre geblieben. Ich bleibe optimistisch, also anders kann man, glaube ich, den Job hier auch nicht machen. Und wir müssen jeden Tag die Lage neu bewerten. Also da muss man einfach ständig völlig flexibel im Kopf auch bleiben.
Vielen Dank, Elena Zeno. Afghanistan im 20. Jahr der internationalen Intervention. Das war das Thema bei 1222 im Gespräch mit Dr. Elena Zeno, Leiterin des Auslandsbüros Afghanistan der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul.
Inforadio Podcast.